Also ich saß gestern da und wollte meine Predigt vorbereiten, übrigens von morgens bis abends, hatte alles schon vorbereitet und dann wieder alles über den Haufen geschmissen, weil ich einfach nicht von dem einen Wort weggekommen bin oder von dem einen Satz, und das ist: Ich bin, wer er sagt, dass ich bin. Und ich bin einfach auch nicht von diesem Lied weggekommen, als dieses I am who he says I am. He is who he says he is. Ja, das ist meine Bewerbung fürs Lobpreisteam, liebe Justina, falls du es hörst. Ich kann auch nochmal live vorsingen, auch kein Problem. Also meine Herausforderung gestern, also ne, ich habe ja, es ging jetzt darum, dass im Alltag wird das getestet. Meine drei Jüngsten, die wollten gestern backen, also die backen öfters mal. Bloß dieses Mal waren sie am Backen und Mama war nicht da, also war ich in Verantwortung. Und die Älteste ist 9, also 9-Jährige ist in Verantwortung mit Backen. Also ich rede jetzt richtig, ne, mit, wie nennt man das, Mixer, ne, Elektrik-Ding und dem Ganzen und Eiern und all das, was man halt dafür braucht, mit Ofen und so weiter. Ne? Und der Jüngste ist 4, die dazwischen ist 6 und 9-Jährige ist in Verantwortung. Das heißt, und ich habe auch gesagt, hey, ist okay, ihr dürft, ne? Kein Problem, weil ich brauchte ja irgendwie Zeit, meine Botschaft vorzubereiten und die Mama ist nicht da. Also ist man da ein bisschen großzügiger, ne? Sagt, ja, ist okay. Man denkt da noch nicht so an die Auswirkungen. Und dann komme ich in die Küche und ich denke, oh mein Gott. Nicht alles so offensichtlich. Es gibt so ein paar Sachen auch am Kühlschrank, im Frierschrank und überall sind ne, Schmierereien. Und ich denke innerlich, oh Mann. Und ich merke, wie ich so anfange zu brodeln. Und meine Tochter erinnert mich dran, ja, wir räumen alles weg, weil das war die Voraussetzung dafür. Ne? Und weißt, normaler Erziehungsstil in Deutschland ist eher, du kommst rein und sagst, was habt ihr denn gemacht? Steigt ihr noch alle? Habt ihr sie noch alle? Und so weiter. Also das ist so der typische Erziehungsstil, den ich, ne, den man oft in Deutschland kennt, so, weil ne, du, also ich sag mal die Art von Disziplin so, aber wer weiß, dass Gott nicht so ist mit uns? Gott ist jemand, der Grenzen setzt und es gibt auch Konsequenzen, aber du darfst lernen, Mess zu machen. Du darfst lernen, eine Sauerei zu machen. Amen. Und Gott ist nicht sauer, er ist nicht wütend, er kommt nie rein frustriert. Jetzt bin ich natürlich nur Mensch und deswegen habe ich mich erstmal zurückgezogen ins Wohnzimmer und habe mich gestärkt im Herrn, so wie David. Okay, David hat andere Herausforderungen, aber jeder hat so seine eigenen Herausforderungen. Amen. Ja? Okay. Und ich habe angefangen, in Sprachen zu beten und irgendwann ging es mir dann besser. Und tatsächlich haben sie es geschafft, zum größten Teil die Küche aufzuräumen. Und wenn nicht, wären da auch Konsequenzen gewesen. Aber in der Zwischenzeit darfst du lernen, deine Sauerei selber zu bereinigen, ohne dass irgendjemand wütend oder sauer auf dich wird. Amen. Und ist Gott nicht so mit uns? Ist er nicht so mit uns? Ja. Du, wenn du eine Sauerei machst, kommt Gott nicht und schreit dich an. Er ist nicht sauer auf dich, er ist nicht wütend. Aber wenn du deine Sauerei nicht selber bereinigst, hat das Konsequenzen. Ist der normale Effekt davon. Amen. Okay. Ich dachte, jetzt höre ich das nochmal so zum Einstieg. Hat jetzt nicht so direkt mit der Botschaft zu tun, außer dass mein Titel Freiheit ist. Und ich denke, wenn wir in Freiheit erzogen werden, dann dürfen wir lernen, Sauereien zu machen und sie zu bereinigen. Aber trotzdem lernen wir dadurch Verantwortung. Amen. Ja, okay. Muss ja irgendwie den Bezug herstellen. Okay. Wer wurde schon mal in seinem Leben belogen? Okay. Und wer weiß, wer der Vater aller Lüge ist? Ja. Lass uns mal reinschauen, Johannes 8,44. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, nicht ihr. Also jetzt, es geht jetzt nicht um den Teil. Ich kann das, was hier jetzt steht, nicht wieder gut machen, aber es steht in der Bibel, okay? Und das ist Jesus, der das sagt. Also ihr seid nicht aus dem Teufel, okay, aber es geht jetzt nicht um diesen Teil. Also ihr seid aus dem Vater, dem Teufel und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Das, wenn wir uns damit beschäftigen, mit Lügen und welche Lügen wir glauben, dann ist es gut zu wissen, wo diese Lügen herkommen. Okay? Und es ist auch gut zu wissen, dass wir Autorität über diese Lügen haben. Und da wollen wir später hineingehen. Okay, der Lügner, der ist nicht erst gestern gekommen oder vorgestern, der ist nicht jetzt hier in deinem Leben erst, sondern der war vom Anbeginn der Zeit. Von Anbeginn der Menschheit hat er das Erste, was er gemacht hat, um uns auszutricksen, um uns, um Gott in Frage zu stellen, war durch Lüge. Wir lesen hier im 1. Mose 3, 4 bis 5 folgendes. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Das ist das allererste, was der Feind macht: Lügen. Und damit Gott in Frage stellen. Hat Gott wirklich gesagt? Ist er wirklich gut? Stimmt das wirklich? Ist wirklich alles so perfekt hier im Paradies, wie es scheint? Reicht es wirklich aus? Liebe Eva, dass du nur einen Mann, den Adam, hast. Lieber Adam, reicht nur die Eva aus? Gibt es nicht vielleicht noch andere Möglichkeiten? Hey, welche Lügen wir so glauben, ich habe mir ein paar aufgeschrieben, einfach um euch so richtig zu ermutigen. Ermutigen im Sinne von, wir dürfen drüber lachen. Ich darf manchmal nicht vergessen, dazu zu sagen, wenn ich was sage, dass ich Spaß mache. Okay, wenn also euch was komisch vorkommt, war es ein Witz, okay? Ich hab letztens mal in irgendeiner Predigt habe ich was gesagt, also das, ja. Egal, auf jeden Fall habe ich was gesagt und habe das dann irgendwie nicht gleich klargestellt, weil ich gedacht habe, das ist so logisch, das ist so klar, das ist so offensichtlich, das muss ich nicht direkt klarstellen, aber irgendwann hinterher im Laufe der Predigt kam es dann raus. Und dann habe ich irgendwann mich mit Konrad getroffen und Konrad meinte so, boah, das war so krass, ich hatte schon gedacht, ich müsste dich anrufen und das klarstellen, weil das war so krass. Und seitdem denke ich, okay, es ist besser, wenn man direkt sagt, es war nur Spaß, okay. Okay. Übrigens, Lachen ist erlaubt. Hier. Nur hier, nicht da draußen. Okay, welche Lügen glauben wir so? Ich bin hässlich und unattraktiv, ich bin schwach und hilflos, ich bin ein Opfer meiner Umstände, keiner mag oder liebt mich. Wenn man mich, das ist ein guter, den kenne ich gut, den kennen vielleicht einige von uns gut, wenn man mich wirklich kennenlernt, so richtig, dann mag man mich nicht mehr. Wenn du wirklich wüsstest, wie ich wirklich bin, dann magst du mich nicht mehr, liebst du mich nicht mehr. Deswegen boykottieren wir manchmal auch, zu viel Zeit zu verbringen. Oder wir bauen so Schranken auf, dass Leute uns nicht zu sehr, wir lassen sie nicht zu sehr ran. Ne? Dass man mich zu gut kennenlernt, weil das wollen wir verhindern. Weil wenn du mich wirklich kennenlernst, das ist meine Erfahrung, hat mir das gelernt, ne? Diese Lüge hat mir gelernt, dann magst du mich nicht wirklich. Ich bin das, was andere über mich sagen. Ich bin, was meine Eltern über mich sagen oder als Kind gesagt haben. Ich bin, was meine Freunde über mich sagen oder gesagt haben. Ich bin, was meine Arbeitskollegen oder Schulkameraden über mich sagen oder gesagt haben. Ich bin nicht so viel wert wie andere. Ich bin nicht so schlau wie andere. Die Liste geht immer weiter und weiter. Du kannst es leicht ausfüllen über Seiten, richtig? Was ist denn die Kraft des Teufels? Warum benutzt er Lügen? Was möchte er denn damit erreichen? genau, von Papa wegzubringen. Letztendlich geht es immer darum, die Beziehung, wenn wir noch keine haben, dann uns davon abzuhalten, Beziehung mit ihm, in eine Beziehung mit ihm hineinzukommen, in eine wirkliche, intime Beziehung. Oder wenn wir eine haben, setzt alles dran, um diese Beziehung zu zerstören. Und das einzige Mittel, was er dazu hat, ist Lügen. Und die einzige Möglichkeit aber, dass die Lüge durchbricht und zur Realität wird, ist, wenn wir uns damit eins machen. In dem Moment, wo wir die Lüge glauben und uns eins machen, in dem Moment beginnt, sage ich mal, der ganze Strom des Mülls sozusagen in unserem Leben, weil sich das dann immer weiterbaut. Aber es fängt damit an, dass in dem Moment, wo ich mich eins mache, ist erst Kraft gegeben. Vorher nicht. Und das ist die einzige Möglichkeit, die der Feind hat, um auf uns Einfluss zu nehmen. Erinnert euch jetzt ein paar Sachen, die ich vorgelesen habe. Ne? Ich bin zu dies, ich bin zu das, ich bin zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn. Ich bin, ich habe also, irgendwas finde ich an mir, was mich qualifiziert, um von Gott angenommen oder geliebt zu sein oder berufen zu sein. Und ich finde es total interessant, dass wenn du mal in der Bibel liest, jemand schon in der Bibel gelesen? Im Alten Testament an. Und das Alte Testament ist irgendwie voll von Menschen, die Gott beruft, die alle genau das geglaubt haben über sich. Genau diese Lügen. Ist das nicht krass? Wenn wir an diese Leute denken, dann denken wir nur, wow, große Männer Gottes, Helden, Überwinder. Aber weißt du, womit das angefangen hat? Mit Leuten, die von sich nichts dachten. Die klein waren, hilflos, ängstlich und die Lügen über sich geglaubt haben. Und wen hat Gott erwählt? Genau die. Mose, den Stotterer, hatte er erwählt, um das Volk Israel aus der Sklaverei zu führen, ins verheißene Land, in dem Milch und Honig fließt. Und Mose hat über sich selbst gesagt, ich kann doch nicht mal reden, ich kann doch nicht mal sprechen, ich kann das nicht. Geht nicht. Gideon hat über sich gesagt, ich bin der Geringste in Israel, ich bin der Geringste aus meinem Stamm und der Geringste aus meiner Sippe und der Geringste überhaupt. Also der hatte so richtig diese Inspiration, sich selber aufzubauen. Hatte so richtig dieses... manchmal so sieht man die Ironie nicht in Dingen. Er sagt Gott, ich bin nichts. Gott kommt zu ihm und sagt, hey, du, ich erwähle dich aus. Und er sagt, Gott, du weißt gar nicht, wer ich bin. Du hast keine Ahnung. Du hast zwar das Universum erschaffen, aber sonst, glaube ich, hast du nicht so richtig mitgekriegt, was mit mir so abging die letzten Jahre. Ich bin der Geringste überhaupt. Ich kann nichts. Auf welche Idee kommst du überhaupt? Wie kommst du auf mich? Und wir kennen das Ende der Geschichte. Gideon, der unfähige Geringste, geht mit dieser kleinen Armee von 300 Leuten und besiegt die übermächtigen Midianiter, die, wo es heißt, sie waren wie Sand am Meer. Also es war so eine Übermacht. Und benutzt ihn, Gott benutzt ihn, um das Volk zu befreien. David, der Hirtenjunge. Es gibt einen kleinen Unterschied übrigens zwischen David und den anderen, aber das ist eine Predigt an sich. Weil es steht hier nicht, im Gegensatz zu den anderen, dass David niedrig von sich dachte. Und das ist eine Predigt an sich. Ich glaube, dass er in seinem Herzen schon andere Erfahrungen mit Gott gemacht hatte, wo er angefangen hat zu verstehen, wer er ist. Aber trotzdem hatte er die gleichen Bedingungen. Seine Brüder dachten so gering von ihm, dass ne, wenn er, wo er hinterherkommt zum Schlachtfeld und seine Brüder sagen, hey, was willst du denn hier? Geh du mal nach Hause, wo sind deine Schafe, wo hast du die gelassen? So dachten seine Brüder über ihn. Und sein Vater dachte über ihn so gering, dass er noch nicht mal überhaupt an ihn dachte. Wo der Prophet gekommen ist, um den neuen König zu salben, war dafür überhaupt nicht dabei. Ist auf der Weide geblieben. Irgendwann, wo dann Samuel fragt, hast du noch irgendwelche anderen Söhne? Da klingelt es auf einmal. ja, da ist noch der eine. Der hört einen Jungen auf dem Feld. Tja, Gott denkt anders als wir. Jeremia, der Prophet, der große Prophet, von dem wir kennen heute und wir sagen würden, das ist ein großer Prophet, wo er berufen wurde, hat er gesagt, ich bin zu jung. Auch er konnte nicht reden, weil er zu jung war. Petrus und Johannes, die keine Ahnung hatten von der Schrift, warum hat Jesus sich nicht irgendwelche schlauen Schriftgelehrten ausgesucht? Davon gab es doch genug. Nein, er ging zu den Fischern, die keinen Peil hatten von irgendwas. Und was hat er mit denen gemacht, mit Petrus und Johannes? Hat sie genommen. Er hat was gesehen in ihnen, was kein anderer sehen konnte. Und sie wurden zum Fundament der Gemeinde. Auf ihnen hat er die Gemeinde gebaut. Okay. Also wir wissen jetzt, wer der Lügner ist. Wir wissen, was die Lügen mit uns machen. Was machen wir denn? Was ist unsere Waffe? Was ist unsere Waffe? Gegen die Lügen oder gegen die Pfeile des Feindes. Ja? So wie die Bibel auch beschreibt. Die Wahrheit. Johannes 8,32, Jesus sagt, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und was passiert? Und sie wird euch frei machen. So, was ist passiert mit Mose? Was passiert mit Gideon? Was ist passiert mit Johannes und Petrus und den ganzen? Was ist passiert? Dass Gott ist gekommen. Und jeder von ihnen, und sie haben das alle gemeinsam, jeder von ihnen hatte eine Begegnung mit Gott. Mose im Busch, Gideon mit dem Engel. Und was hat Gott gemacht? Ist hineingekommen und hat sein Wort, seine Wahrheit über sie gesprochen, über ihn ausgesprochen. Und die Wahrheit hat sie frei gemacht. Die Wahrheit hat die Ketten gesprengt. Die Wahrheit Gottes sprengt die Lügen des Feindes. Die Wahrheit Gottes sprengt die Lügen des Feindes. Bitte erstmal trinken. Wenn wir uns mal in der Welt umgucken, ist es ziemlich offensichtlich, was abgeht mit den Lügen, oder? Ich meine, du brauchst nur das Fernsehen anmachen, du brauchst eine Nachricht anmachen, du brauchst nur mal Werbung schauen. Und die Welt ist voll von diesen Lügen und Menschen, die sich eins gemacht haben, diese Lüge empfangen haben und die es tatsächlich glauben. Tatsächlich glauben. Ich bin zu dies, ich bin zu das. Ich muss so viel Geld verdienen, um anerkannt zu sein. Ich muss so viele Gesichtsoperationen machen, um geliebt zu sein. Ich muss mich so und so verhalten und benehmen, um angenommen und geliebt zu sein. Die Welt hat das völlig gekauft. Ist ja klar. Was nur erschreckend ist, wenn wir uns umgucken und sehen, wie viele von unseren eigenen Brüdern und Schwestern es auch gekauft haben. Wenn ich merke, dass ich es selber kaufe, dass ich selber anfange, mich damit eins zu machen. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal kommen schon mal so Sachen aus der weiten Vergangenheit zurück und wir wissen, dass es Lüge ist, aber manchmal, diese Woche ist es mir passiert und ich erzähle euch das nicht, weil dann lacht ihr mich aus. Aber wenn ihr sonst nichts zum Lachen habt, ne? Aber es war so eine klare Lüge. Aber es hat erstmal gesessen. Und es hat mich erstmal geschüttelt. Und dann irgendwann so Gebetszeit, sage ich schon, keine Ahnung, in Küche beim Geschirrwaschen oder was auch immer. Gebet, also spricht der Heilige Geist zu mir: Weißt du, warum das passiert ist? Ich wollte mal gucken, ob du noch die Lügen der Vergangenheit glaubst. Ich glaube tatsächlich, dass manchmal Gott so Sachen zulässt, um zu gucken und zu testen, ob wir wirklich noch diesen Schwachsinn glauben. Wirklich noch diesen Mist, diesen Unsinn glauben. Weil wir präsentieren uns so stark und so reif und so cool und wir wissen alles und wir hauen all diese Lehren und Predigten raus, aber dann kommt so ein kleines, so ein mini kleines Ding und es kann vom Kind kommen. Und wir, oh nein, schon wieder. Stimmt das wirklich? Und dann fängt man tatsächlich an, sich zu fragen. Egal wie viele Identitätslehren man schon gehört hat, egal wie viel man schon weiß, kann das wirklich sein? Bin ich wirklich so? Sehe ich wirklich so aus? Bin ich wirklich hässlich? Bin ich wirklich schwach? Bin ich wirklich nicht genug? Und wenn ich nicht aufpasse und ich verfolge, gehe dem weiter und denke weiter drüber nach und stelle Fragen wie, wieso hat er das gedacht? Wieso hat die das gedacht? Wieso hat die das gesagt? Wieso hat er das gesagt? Merkt ihr, was passiert? Und der Teufel fängt an, sich zu freuen und uns zu krallen und zu sagen, das ist genau da, wo er mich haben. Mich eins zu machen mit dieser Lüge. Und ist es nicht verrückt, dass 1000 Leute dir eine Sache sagen können, und zwar die Wahrheit, und es kommt eine Person, erzählt dir eine Lüge, und die 1000 Wahrheiten, ja, danke schön, ist ja nett, dass du das sagst. Ja. Aber die eine Lüge, Rabum. Warum ist das so? Warum ist das so? Also ich habe eine Theorie. Ich glaube, es liegt daran, dass unsere Wahrheit immer noch abhängig davon ist, was mein Nächster sagt. Was mein Freund sagt, meine Freundin sagt, was mein Ehepartner sagt, was meine Eltern gesagt haben oder sagen, was meine Arbeitskollegen sagen. Und wenn ich tatsächlich davon abhängig bin, dann überwiegt diese eine Lüge den 1000 Wahrheiten. Weil meine Abhängigkeit und meine Sicherheit und meine Annahme ist immer noch in Menschen. Okay, lass uns mal schauen, was Römer 8 sagt dazu. Römer 8, 29. Ich weiß, wir predigen das öfters hier. Wenn du nicht weißt, was deine Berufung ist, und wenn du ein prophetisches Wort verlangst, dann kannst du in Römer 8 schauen. Oder wenn du noch nie eins bekommen hast und dich danach hungert, dann kannst du in Römer 8 schauen, weil das ist letztendlich deine Hauptberufung. Okay. Die Lüge, die von Anbeginn war, die Adam und Eva geglaubt haben, weswegen sie raus aus dem Paradies, die Beziehung mit Gott zerstört. Und übrigens, die Möglichkeit besteht, ich kann das theologisch nicht nachweisen, aber es würde mich nicht wundern, wenn Adam und Eva anstatt wegzulaufen Buße getan hätten und zu Gott hingelaufen wären. Das einen ganz anderen Ausgang hätte nehmen können. Weil ich glaube, Gott steht immer da mit offenen Armen. Er ist immer voller Gnade. Und ich glaube, er hat einfach nur auf ihr Herz gewartet. Und deswegen die Frage von Gott, wer hat euch gesagt, dass ihr nackt seid? Aber es ist das Prinzip des Feindes auch. Er erzählt uns eine Lüge, wir glauben die Lüge, wir empfangen Scham, er kommt mit Verdammnis und all das bringt mehr und mehr Trennung von Gott oder fühlt sich an wie Trennung von Gott. Es ist nicht verrückt, dass eigentlich es sich anfühlt, aber es nicht wirklich die Realität ist, weil Gott war da, genauso wie vorher. Er war da, er ist nicht weggegangen. Aber trotzdem fühlt es sich so für sie an, als wäre auf einmal was zwischen ihnen. Und was war zwischen ihnen? Die Lüge, die sie angefangen haben zu glauben. Die Lüge, dass Gott nicht vollkommen gut ist. Ich meine, was hat denn die Schlange in Frage gestellt? Hat Gott wirklich gesagt, hat er euch wirklich alles gegeben? Ist er wirklich so gut? Oder könnte es sein, dass er euch vielleicht irgendwas vorenthalten möchte? Ich meine, ist das nicht die Frage? Ich meine, so viel Zeugs von dem, was passiert in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, und ich meine, in der Welt siehst du es massenhaft, aber wir als Christen sollten es eigentlich besser wissen, ist dieser Glaube, ich brauche noch was. Da fehlt noch was. Da ist irgendwas noch nicht da, was mich befriedigt. Ich brauche noch jemanden. Und dann, wenn ich eine Person gefunden habe, die das kann, dann, oh, ich bin so verliebt. Ich habe endlich die Person gefunden, die mir all das geben kann, was ich brauche. Ich sag dir, den größten Gefallen, wenn du noch Single bist, den größten Gefallen, den du deinem zukünftigen Ehepartner machen kannst, mal abgesehen, schon anzufangen, für ihn zu beten, ist in die Fülle und Herrlichkeit und den absoluten Genuss Gottes zu kommen und zu wissen, du hast alles, was du brauchst, um glücklich zu sein. Und du brauchst nichts und niemanden mehr. Und alles, was darüber hinauskommt, möchte Gott dir schenken als ein Sahnehäubchen auf der Torte. Und das ist gut, das ist richtig gut. Ich glaube, Ehe ist richtig gut und bringt richtig Erfüllung. Und es ist richtig Hammer. Und Gott hat es geschaffen in den Augen Gottes. Und all das, was dazugehört, ist so gut. Aber wenn meine Abhängigkeit da drin ist, betreibe ich Missbrauch. Was, wenn, anstatt zu warten oder mit dem Gedanken zu spielen, boah, wenn die Person kommt und ich heirate, dann geht's ab, dann bin ich glücklich, dann ist wohohoho, dann geht's mir gut. Was, wenn stattdessen ich anfange, für einen zukünftigen Ehepartner zu beten und mich in der Zwischenzeit von Gott so volllaufen lasse, mit all dem, was er für mich hat schon, dass ich anfange, aus der Fülle zu beten für diese Person und ich es kaum erwarten kann, diese Person zu treffen, weil ich habe so viel, was ich geben kann. Ich habe so viel, was ich geben kann. Und weißt du, das ist eine gesunde Ehe, wenn zwei überfließende Menschen zusammenkommen. Und sie überfließen von dem, was sie geben haben. Nicht mehr, was ich kriegen kann, um glücklich zu sein, sondern was ich geben kann. Deshalb heißt es, ich lege mein Leben hin für meinen Ehepartner. Aber das kann ich nur, wenn ich übertriefe mit seinem Glück. Und wenn ich weiß, dass ich alles habe in ihm und sonst nichts mehr brauche. Okay, jetzt gehen wir in Römer 8. Kleiner Umweg, um das Ganze auch ein bisschen biblisches Fundament zu geben, von dem, was ich sage. Also Vers 29. Ich muss noch mal kurz trinken vorher. Danke, Martin, du hast mein Glas wieder aufgefüllt. Oder ist es übernatürlich gewesen? Das heißt ja, der Becher wird nicht leer. Also, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Moment. Ich bin schon gerechtfertigt und verherrlicht, ohne dass ich jemand anderen dafür brauche? Ohne dass mir jemand sagt, wie toll ich bin? Ohne Gesichtsoperation? Ohne Muskeln wie Arnold Schwarzenegger? Verherrlicht und gerechtfertigt. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für mich ist, wer ist gegen mich? Was soll ich nun hierzu sagen? Wenn mein Arbeitskollege gesagt hat, ich bin blöd, und Gott sagt, ich bin schlau, wem soll ich jetzt glauben? Aber Moment, es ist jetzt immer noch nicht ganz klar, ob Gott wirklich so gut ist und er wirklich das Beste für mich im Sinn hat, ob er wirklich die Fülle für mich möchte, ob er mir wirklich alles geben möchte. Ich meine, das ist doch die Frage, die wir irgendwie klären müssen, weil das ist die Frage von Anbeginn der Menschheit. Die Frage, die ganz am Anfang gestellt wurde und womit der Teufel es geschafft hat, uns zu betrügen und zu belügen, nämlich in Frage zu stellen, ist Gott wirklich gut? Hat er wirklich gesagt? Hat er wirklich dein Bestes im Sinn? Ist dein Ehepartner wirklich genug für dich? Brauchst du vielleicht nicht doch jemand anderen? Okay, Vers 32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er mit ihm nicht auch alles schenken? Okay, das ist so gut, das wirst du eigentlich noch 10-mal lesen. Aber du kannst nach Hause gehen und darüber meditieren. Weil wenn du wirklich mit dieser Lüge beschäftigt bist, ist Gott wirklich gut? Ist es wirklich, hab ich wirklich alles, was ich brauche? Hat er mir wirklich alles gegeben oder möchte er mir alles geben? Ist das wirklich so? Kannst du über diese Schriftstelle meditieren, weil hier steht, er hält nichts zurück. Und der Beweis ist Jesus Christus, der Beweis ist sein Sohn, der sich hingegeben hat für uns. Das ist sein Liebesbeweis, der ultimative Beweis, dass wir angenommen sind, voll und ganz in ihm. Und wenn ich angenommen bin, voll und ganz in ihm, wer kann mir dann noch sagen, ich reiche nicht aus? Warum gehe ich dann hier raus und heute Nachmittag sagt irgendjemand irgendwas und ich so, okay, jetzt nicht mehr, weil jetzt weißt du, du hast eine Waffe und die Waffe ist Wahrheit und die Waffe setzt mich frei von den Lügen des Feindes. Das heißt, wenn das nächste Mal kommt mit irgendeiner Lüge, erinnere ihn daran, dass sein Kopf ab ist. Erinnere ihn daran, dass er besiegt ist. Und mach das so lange, bis er hört auf zu kommen, weil er hat da keine Lust mehr. Weißt du? Er mag keine Wahrheiten. Und genauso wie seine Waffe die Lüge ist und unsere Waffe die Wahrheit, wenn wir ihm die Wahrheit an den Kopf schmeißen, Hast du schon mal eine Schlange so richtig schnell davon kriechen gesehen? das passiert, wenn du Wahrheit aussprichst. Die Schlange kriecht richtig schnell davon. So schnell, wie sie kann. Ich meine, du kannst ja auch noch treten, dann geht es schneller. Also. Ich denke, das beantwortet die Frage, oder? Ob Gott wirklich mein Bestes im Sinn hat. Ob er wirklich mein Bestes will. Bin ich wirklich schön und schlau und liebenswert, gewollt, angenommen? Ich denke, all diese Fragen werden ein für alle Mal beantwortet. Und ich weiß, es gibt andere Schriftstellen, die das noch weiter bestätigen, noch tiefer hineingehen. Aber für mich reicht das erstmal aus. Weil wenn er alles gegeben hat und nichts zurückhält, wie hat er uns dann nicht auch seine völlige Liebe, seine völlige Annahme in ihm gegeben? Das würde sonst gar keinen Sinn machen, oder? Okay, jetzt wo wir das verstanden haben, könnten wir uns eigentlich freuen. Jetzt wo wir das verstanden haben, könnten wir uns eigentlich mit seiner Freude nochmal so richtig volllaufen lassen. Und die Lügen von uns abfallen lassen und über die Lügen lachen. Moment, aber erstmal müssen wir ja wissen, dürfen wir uns überhaupt freuen? Das ist ja auch wieder so eine Frage. Möchte Gott überhaupt, dass wir fröhlich sind? Es gibt zu viele ernste Sachen in der Welt. Vielleicht sollte man nicht so fröhlich sein. Zu viel Freude. Kann zu viel Freude schaden? Also, es macht ja manchmal so Spaß zu googeln, so, ne, so Sachen, so praktische Sachen wie, welche Resultate hat man eigentlich davon, wenn man lacht oder selbst wenn man lächelt? Da gibt es ja ganz interessante Studien. Ich hatte mir ein ganzes Blatt aufgeschrieben, habe das jetzt aber nicht dabei. Schade, jetzt hätte ich es mal vorgelesen, ein andermal. Aber unter anderem, also es hat so viele gesundheitliche Benefits, Vorzüge und Resultate, wenn man lacht. Es hat, das heißt, es macht dich attraktiver, es macht dich sogar schlauer. Ich kann das, also das sind alles Studien, die wirklich gemacht worden sind, belegt worden sind. Du fragst jetzt, wie kann mich das schlauer machen? Naja, also du musst, es steht, wenn, die haben eine Studie gemacht mit Schülern, die haben einen Test gemacht und haben eine halbe Stunde später angefangen, drüber zu lachen und es hat sich besser eingeprägt. Nicht schlecht. Es senkt deinen Blutdruck. Ist gut für alles Mögliche, zu lachen. Und obendrein macht Spaß und es brechen die Lügen von einem ab. Zum Beispiel auch die Lüge, dass ich mich sorgen muss. Ich meine, wenn ich so richtig lache, fällt es mir schwer, in meinem Kopf mir auch noch Sorgen zu machen. Hey, also, was sagt der Herr über das Freuen? In Philipper 4,4, das ist euch sicherlich alles eine bekannte Stelle, es ist ziemlich deutlich, Paulus sagt, freut euch im Herrn. Freut euch im Herrn, aber nur jetzt, heute Nachmittag nicht mehr. Also nur zu gewissen Zeiten, wenn die Umstände es zulassen, wenn alle nett zu mir sind, wenn alles so läuft, wie ich mir es denke. Nicht ganz. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Ich überspringe jetzt mal einen Teil und gehe jetzt weiter in Vers 6. Und da heißt es, seid um nichts besorgt. Sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wow. Moment. Das passt. Weil wenn ich mich freue, kann ich mich nicht auch sorgen. Macht keinen Sinn. So interessant, dass das hier im gleichen Kontext steht. Freude, Freude, seid um nichts besorgt. Freude, Freude, seid um nichts besorgt. Freude, Freude, seid um nichts besorgt. Okay, wenn du dir Sorgen um irgendwas machst, streck mal deine Hand aus. Ich möchte das jetzt echt brechen. Jesus, wir danken dir, dass du jede Sorge getragen hast. In Petrus steht sogar, er sorgt sich für uns. Das ist so gut, wenn ich das gelesen habe. Das ist so gut. Das heißt, er sorgt sich für mich. Mit anderen Worten, hör auf, dich zu sorgen. Die Sorge ist auf Jesus. Schmeißen, oder vielleicht kannst du auch mal eine Hand nehmen, ich schmeiße jede Lüge. Sorge. Lüge. Ich bin auch beim Thema Lüge. Ich schmeiße jede Sorge auf dich und ich schmeiße jede Lüge auf dich. Denn jede Sorge und jede Lüge ist gebrochen am Kreuz. Lass deine Hand nochmal ausgestreckt oder leg eine Hand auf dein Herz. Jesus, ich empfange deine Freude. Ich empfange deine Freude. Jesus. 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 Empfang deine Freude. Wenn du im Livestream zuschaust, leg einfach deine Hand auf dein Herz und die andere Hand streck aus und sag, ich empfange deine Freude. Jesus, nicht wie die Welt die Freude gegeben hat, sondern wie du sie gibst. Nicht abhängig von Umständen, sondern deine Freude. Deine himmlische Freude, die alles andere überragt. Deine Freude. Deine Freude. Deine Freude. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich glaube, dass bei einigen von euch einfach Sorgen so abbrechen von Gedanken, Gedanken über Job, Gedanken über Geld, über Finanzen, über was auch immer. Du weißt, was in deinem Kopf ist und ich glaube, es ist wirklich gebrochen. Gott bricht es gerade in diesem Moment. Er bricht es, er bricht es, er bricht es, er bricht es, er bricht es. Es ist gebrochen am Kreuz und er sagt, sorg dich um nichts, sorg dich um nichts, sorg dich um nichts. Du bist wertvoller als die Blumen am Feld und Gott kümmert sich um sie. Und er kümmert sich um dich. Und er hat deine Zukunft in seiner Hand. Er hat deine Zukunft in seiner Hand. Er hat deine Gegenwart in seiner Hand. Und er hat deine Vergangenheit in seiner Hand. Amen.